Bayern 2, Zeit für Bayern.
Heute treiben wir es bunt in der Zeit für Bayern. Der Gerald Huber sagt dazu ein herzliches Grüß Gott. Wissen Sie, wie die herbstliche Farbenpracht zustande kommt? Wenn das wertvolle Chlorophyll, mit dessen Hilfe der Baum den Sommer über seine Energie gesammelt hat, aus den Blättern weicht und in die Wurzeln wandert, treten die weniger intensiven Farbstoffe in der Blattstruktur zutage, die sonst vom Blatt grün überdeckt wurden. Das gelbe Carotin oder das rote Anthocyan. Letztlich also ist die Buntheit des Herbsts nichts anderes als ein Finale Furioso des Lebens und gleichzeitig die Pracht der Blattleiche. Im Kern ist die Welt farbig und mit ihr auch das Leben des Menschen. Es ist eine alte philosophische Beobachtung. Je weltzugewandter die einer Kultur zugrunde liegende Religion ist, desto bunter sind in der Regel Architektur, Mode, das Leben überhaupt. Das gilt für den Gegensatz zwischen Buddhismus und Hinduismus in Indien, genauso wie für evangelische und katholische Regionen in Europa. Der eher katholische Süden, rund ums Mittelmeer etwa, wird als besonders bunt und lebensfreudig wahrgenommen. Das Nachdenken und Philosophieren über Farbe kulminiert dafür im protestantischen Norden, zum Beispiel in Goethes Farbenlehre. Die Grenze geht gewissermaßen mitten durch Bayern. Bunter Barock im Süden und meine fränkische Kollegin Barbara Bogen denkt jetzt drüber nach.
Beim Thema Farbe muss man ja grundsätzlich erstmal unterscheiden, von was für einer Art von Farbe spreche ich. Vom physikalischen Phänomen, das heißt Lichtwellen, die auf meine Netzhaut treffen und dort das Gefühl für einen bestimmten Farbton auslösen, oder von dem Produkt, das ich irgendwo auf einen Bildgrundträger auftrage und das dann später eben diesen Farbeffekt auslöst.
Ich glaube, dass Farbe hier ein Transporteur eines ästhetischen Ausdrucks wird. Also ich möchte kein schönes, buntes Bild malen.
Die Bleistiftmacherei und auch die Herstellung von Farbstiften war in Nürnberg über Jahrhunderte verankert und war im Handwerk verankert.
Was wir eben jetzt beobachtet haben, tatsächlich in der Corona-Krise, ist, dass die Menschen offensichtlich ein starkes Bedürfnis hatten, sich wieder kreativ zu betätigen.
Auf alles, was ich als Poet geleistet habe, bilde ich mir gar nichts ein. Dass ich aber in meinem Jahrhundert in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der Einzige bin, der das Rechte weiß, darauf tue ich mir etwas zugute. Johann Wolfgang von Goethe an Johann Peter Eckermann.
Sprechen über Farbe.
Sprechen über Farbe ist gar nicht so einfach. Wie vielfältig und reich haben Künstler im Laufe der Jahrhunderte den Umgang mit Farbe gepflegt? Haben sie Farbe genutzt? Immer mit der Frage, welche Wirkung sollte Farbe in ihren Bildern haben? Welche Aussage? Welche Bedeutung? Und welche technischen Möglichkeiten gibt es überhaupt?
In den lichten Bildern des florentinischen Malermönchs Fra Filippo Lippi etwa scheint Farbe in der frühen Renaissance zuweilen so transparent, so durchsichtig und fragil, dass sie den biblischen Figuren und Szenen wie von selbst etwas Spirituelles verleiht.
Der englische Maler William Turner nutzt im 19. Jahrhundert Farbe in bisher kaum gekannter Reinheit und führt zugleich mittels wilder Farbexplosionen eine Welt vor, die sich aufzulösen scheint.
Die deutschen Expressionisten der klassischen Moderne wie Gabriele Münter, Ernst Ludwig Kirchner oder Alexei von Jawlensky verwenden Anfang des 20. Jahrhunderts Farbe als Mittel der Verfremdung. Gesichter, Münder, Haare, Himmel erscheinen plötzlich schrillgrün oder violett.
Schließlich könnte die Wirklichkeit ja auch ganz anders sein, als man denkt.
Der US-amerikanische Maler Mark Rothko malte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur scheinbar monochrome, also einfarbige Bilder und versenkt den Betrachter dabei in eine Meditation über Farbe und die tiefen Schichten und Räume, die sie eröffnen kann.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Buntheit in der Kunst allerdings erst einmal lange Zeit tabu. Und Maler wie Ernst Schumacher oder der Spanier Antoni Tàpies tragen schwere, dicke, dunkle Farbschichten auf ihre Leinwände auf. Das Düstere dominiert.
Spätestens seit der sich in den 60er Jahren in den USA und Großbritannien zeitgleich entwickelnden Pop-Art ist die Farbe aber wieder da in der Kunst. Sie ist geradezu überpräsent und Farbtöne wie Azurblau, Zitronengelb, Erdbeerrot sind nicht mehr bloß fantasievoller Kinderkram.
I prefer living in color.
Also, ich lebe lieber in Farbe.
Lautet sogar einer der inzwischen beinahe schon legendären Sätze des zeitgenössischen britischen Malers David Hockney.
Farbe, viel mehr als nur ein Produkt, eine Sehgewohnheit oder eine Vorliebe. Farbe ist Philosophie und eröffnet im Idealfall ganze Welten.
Ich glaube, dass Farbe hier ein Transporteur eines ästhetischen Ausdrucks wird. Das Gefühl der Kühle oder des Abstoßens könnte auch als eine Form von Aggression oder von Missempfindung interpretiert werden. Und das ist mir auch wichtig. Also ich möchte kein schönes, buntes Bild malen.
Sagt etwa die Malerin Susanne Kühn über ihr Verhältnis zur Farbe und die Bedeutung, die Farbe in ihren Bildern hat. Susanne Kühn wurde 1969 in Leipzig geboren, lebte mehrere Jahre in Boston und New York, wo sie Malerei studierte, und ist heute eine international agierende Künstlerin. Sie gilt als eine der bedeutendsten deutschen Malerinnen der Gegenwart und ist zudem Professorin an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. Farbe ist für sie natürlich nicht nur einfach Farbe, sondern
Farbe ist für mich eine Frage des künstlerischen Prozesses, auch der Entwicklung von Bildern, dem Fokus auf bestimmte Inhalte und eigentlich die Inhalte letztendlich am Ende die Wahl der Farbe bestimmen. Also es ist nicht etwas, was spontan entsteht und ich ein Gefühl habe und sage, ach, heute geht's mir gut und deshalb wähle ich die und die Farbe, sondern es ist inhaltlich an eine Idee oder an diesen künstlerischen Prozess, an den malerischen Prozess gebunden.
Hinter dem Farbreichtum, dem Blau, dem Pink und grellen Gelb, das sie auf ihren oft überlebensgroßen Leinwänden verarbeitet, verbergen sich komplexe Wirklichkeiten, verschachtelte Kosmen, brüchige Welten des 21. Jahrhunderts, stürzende Linien, ungeordnete Raumlandschaften zwischen Technologie und Natur. Kühl, künstlich, clean, oftmals kaputt, immer klug, kontrastreich und doch stets in Harmonie. Häufig wirkt ihre Farbpalette dabei so, als habe ein Kind im Spiel tausendfarbige Mikado-Stäbe aus den Händen fallen lassen. Fast scheint es, als wolle die Künstlerin den Betrachter mittels der Farbspiele und Intensitäten in die Irre einer schrillbunten Harmlosigkeit führen. Über das gelbe Bild sagt Susanne Kühn:
Das gelbe Bild heißt Robota und bezieht sich auf eine Zeit in meiner Kindheit und meiner Jugend, wo Arbeit an Maschinen eine große Rolle gespielt hat. Und ich mir über die letzten Jahre sehr viel Gedanken und auch Recherche gemacht habe, was denn die Arbeit als Künstlerin, als Malerin bedeutet. Und letztendlich sieht man in dem Bild eine Abfolge verschiedener handwerklicher und künstlerischer Tätigkeiten. Und die Farbe Gelb in ihrem breiten Spektrum begleitet diesen Prozess und diesen Raum, der dabei entsteht.
Auf einem anderen Bild sitzt eine junge Frau, scheinbar sorglos, in einer um sie herum einstürzenden, offenbar zerbrechenden, zerbrechlichen Natur. Kaltrot sind die Farben. Ein Bild über unseren oft gedankenlosen Umgang mit der Umwelt? Dafür, dass Susanne Kühn Acrylfarben wählt statt Öl, gibt es ästhetische und technische Gründe.
Ein Grund war vor allen Dingen, mich auf Acrylfarben zu spezialisieren, dass ich gesehen habe, dass die zeitgenössische Entwicklung in Hinsicht auf die Verwendung von Pigmenten Möglichkeiten beinhaltet, die in meinen Augen Öl gar nicht mehr hat. Sagen wir mal, ich kann zeitgemäße Ausdrucksformen im Acryl finden, weil das einfach die zeitgemäßere Technik in meinen Augen ist. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Es gibt verschiedene Farbproduzenten. In Amerika gibt es eine Firma, das ist Golden Paint, und hier die Crema Pigmente, die eben Pigmente und Medien, also Malmittel, entwickelt haben, dass Pigmente so im Mittel stehen bleiben, dass eben mehr Licht an die Pigmente rankommen und damit die Farben viel mehr Strahlkraft haben, als dass sie das vielleicht in der Ölfarbe hätten.
Beim Thema Farbe muss man ja grundsätzlich erstmal unterscheiden, von was für einer Art von Farbe spreche ich. Vom physikalischen Phänomen, das heißt Lichtwellen, die auf meine Netzhaut treffen und dort das Gefühl für einen bestimmten Farbton auslösen, oder von dem Produkt, das ich irgendwo auf einen Bildträger, einen Bildgrundträger auftrage und das dann später eben diesen Farbeffekt auslöst.
Sagt André Debus, freischaffender Künstler, geboren 1978 in Nürnberg. Wer die Ausstellung zum Kunstpreis 2019 der Nürnberger Nachrichten im Kunsthaus Nürnberg gesehen hat, wird sich mit Sicherheit erinnern an sein signifikantes Selbstporträt. Der Künstler blickt einem da, ungeachtet der eingeschlagenen Zähne und blutroten Schürfwunden im Gesicht, putzmunter entgegen. Beschädigter Künstler heißt dieses Bild, voller Schärfe und Ironie, das einen der beiden zweiten Preise errang.
André Debus ist als Künstler natürlich auch Experte in Sachen Farbtechnik. Und weil sich immer mehr Hobbykünstler für das Malen und den Umgang mit Farbe interessieren, gibt er im geräumigen Atelier beim Künstlerbedarf Bösner am Rande von Nürnberg Kurse für interessierte Laien.
Also ich habe ein Pigment, hier zum Beispiel Eisenoxidgelb. Das kann in einem unterschiedlichen Bindemittel ein unterschiedlicher Farbtyp sein. Nicht vom Farbsehen her, sondern einfach von der Farbe als solche. Also es kann eine Acrylfarbe werden, eine Ölfarbe und so weiter. Und dieses Verständnis ist beim Farbenmachen recht wichtig und auch überhaupt beim Verwenden von Farben. Wie funktioniert eine Farbe? Ich habe ein Pigment, also den Farbträger, und ein Bindemittel, mit dem das Ganze später auf dem Bildgrund verklebt wird. Und Ich gebe jetzt die Pigmente hier auf das Anreibeglas, vermenge die Pigmente mit einem Spatel zu einer Paste. Das ist hier Leinöl, gebleichtes. Und dann habe ich jetzt schon eine Paste, die schaut ein bisschen aus wie ein gelber Teig, Kuchenteig, eine Ölfarbe. Diese Pigmente sind jetzt aber noch nicht inert verbunden mit dem Bindemittel, mit dem Leinöl, deswegen brauche ich einen speziellen Glasläufer, eine Art schwerer Glasstempel, mit dem ich diese Farbe verreibe. Und dann merkt man, die wird wieder etwas viskoser dadurch. Und das, was mir jetzt hier auf der Palette liegt, ist eine Ölfarbe. Die kann ich mit dem Spatel abnehmen. Das sieht man dann auch schon, die schaut auch typisch aus wie eine Ölfarbe. Und ich kann das Ganze mit einem Pinsel, so wie es ist, aufmalen.
Eine Ölfarbe, wie man sie theoretisch auch aus der Tube kaufen kann. Mit demselben Pigment entsteht die Farbe aus Acryl, jedoch in einem völlig anderen Prozess.
Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich möchte keine Ölfarbe, sondern ich möchte eine Acrylfarbe, dann kann ich das gleiche Pigment nehmen, gebe das wieder auf eine Palette, gebe etwas Wasser in diesem Fall dazu zum Anreiben, mache mir wieder meinen Kuchenteig, meinen Pigmentteig. Das hier ist wasserverdünnbar im Gegensatz zur Ölfarbe. Ist deswegen vielen Kunden angenehmer, mit Acrylfarben als mit Ölfarben zu arbeiten. Ja, und man sieht auch der Farbton oder der Unterschied. Also es ist jetzt beim Acryl in diesem Fall, bei diesem Pigment, wirkt es transparenter und leuchtender als wie beim Öl. Das ist, hängt sehr stark dann von den Pigmenten ab.
Das sieht aus, als wenn da mehr Gelbanteile noch drin
wären. Ja, ist aber das gleiche Pigment.
Martin Dotzauer, Geschäftsführer des Künstlerfachhandels Bösner Nürnberg, hat sein Sortiment aufgrund der großen Nachfrage schon lange für Laien und Hobbykünstler erweitert.
Es sind also nicht nur ausschließlich die Profikünstler, sondern auch sehr viele ambitionierte Hobbykünstler, aber auch Familien mit Kindern, all diejenigen, die in ihrer Freizeit gerne kreativ sein möchten, die gerne am Ende auch ein Kunstwerk erschaffen möchten. Man sagt ja so schön, über Kunst lässt sich streiten. Wie auch immer, wichtig ist, dass die Menschen neben den vielen Dingen, mit denen sie konfrontiert werden, Beruf, Stress, soziale Medien, das wirkt sich ja manches Mal sehr negativ auf uns aus. Und man kann mit Kunst mit Kreativität sich sehr schön die Freizeit gestalten und auch durch das Malen einfach auch zur Ruhe kommen, zu sich kommen.
Ich habe einen großen Respekt vor jedem, der in seiner Freizeit sich künstlerisch betätigt. Ich halte das für besser als wie viele andere Hobbys, mit denen man seine Zeit vergeuden kann, Fernsehen oder soziale Medien oder sonst etwas. Insofern schätze ich das sehr, dass jeden Kunden, der hierher kommt, auf seine Art und Weise Menschen, die von früh ab schon eine gewisse Affinität zur Kunst hatten und die sich dann daran erinnern, einer bestimmten Lebensphase, was weiß ich, die Kinder sind aus dem Haus, man hat eine schwere Krankheit durchgemacht, es ist ein Verwandter gestorben. Das sind häufige Gründe, dass dann die Leute anfangen und sagen, so, ich tue jetzt meinen alten Traum umsetzen, ich möchte was Künstlerisches machen und beginnen dann eben, sich die Materialien einzukaufen, Kurse zu buchen und so weiter.
Vor allem auch das Ausmalen vorgegebener Motive hat in den letzten Jahren das Interesse vieler Menschen hervorgerufen. Ein ungewöhnliches Phänomen. Galt das Ausmalen früher eher als launig bunte Beschäftigung für Kinder. Seit ein paar Jahren allerdings ist das farbige Ausmalen ein Trend für Erwachsene geworden.
Da sind wir jetzt wirklich im Therapiebereich. Es ist auch nicht völlig unkreativ, sondern es ist so, dass man im Prinzip noch immer auch die Farben auswählen kann, auch den Umfang bestimmen, indem man das macht und so weiter. Also man hat da schon auch noch Eingriffsmöglichkeiten, aber hier geht es tatsächlich darum, dass jemand zu sich kommen möchte, Ruhe haben möchte, meditieren möchte mit einem Stift in der Hand. Und das ist völlig legitim, so zu arbeiten. Natürlich entsteht damit kein Kunstwerk, das später mal in einem Museum ausgestellt wird, aber das hat ja auch keiner zum Ziel, der sich so ein Büchlein kauft.
Immer schon spielte die Technologie für die radikale Entwicklung der Kunst und der Farben eine gewaltige Rolle. Als im 19. Jahrhundert die Farben in Tuben entwickelt wurden, gab das Malern die Möglichkeit, ihr Malzubehör mühelos mit hinaus in die Natur zu nehmen. Farben mussten nicht mehr im Atelier in komplizierten Prozessen angerührt werden. Auch die neue Mobilität durch das Reisen mit der Eisenbahn machte möglich, dass Maler mit ihren Farbtuben im Gepäck in die Natur fuhren. Dort, direkt vor Ort, entstand nun unter freiem Himmel bei natürlichen Licht- und Schattenverhältnissen und naturgegebener Farbigkeit eine neue Schule der Kunst und der Farben, die Plein-Air-Malerei, die Freilichtmalerei. Ein Beispiel dafür ist die Schule von Barbizon. Ohne die lichten Farbräusche der Impressionisten, die Bilder eines Claude Monet oder Paul Cézanne niemals möglich gewesen wären.
Doch zurück nach Nürnberg. Auch in Nürnberg waren technische Entwicklungen bei den Farben von maßgeblicher Bedeutung für die internationale Kunstszene. Nicht zuletzt spielten sie eine große Rolle bei der Popularisierung des Malens.
Denn Nürnberg ist eine Farbenstadt. Eine Stadt, in der sich schon ab dem 18. und später im 19. Jahrhundert eine Dichte von Farbherstellern konzentrierte, die weltweit ihresgleichen sucht. Stifthersteller wie Schwan Stabilo, Faber Castell oder Städtler sind Namen, die seitdem bei Künstlern und Hobbykünstlern auf der ganzen Welt gleichermaßen zum Begriff geworden sind. Hans-Dieter Dörfler ist Historiker und Herr über das Archiv bei Städtler.
Die Bleistiftmacherei und auch die Herstellung von Farbstiften war in Nürnberg über Jahrhunderte verankert und war im Handwerk verankert. Das heißt, wir haben im 18. Jahrhundert die Einführung des Bleistiftes in Nürnberg. Und dieser Bleistift in Nürnberg ist ein erster technologischer und innovativer Schritt, der für die Entwicklung des Farbstiftes wichtig war. Denn wir haben in der Zeit zuvor eine Verwendung von farblichen Mitteln zum Malen, wie zum Beispiel Rödel, verschiedene Pastellfarben, die aber niemals in Stiftform waren. In Nürnberg ist es im 18. Jahrhundert gelungen, diese Farbstifte, diese Pastellfarben in Holz zu fassen. So wie ein Bleistift in Holz gefasst ist, so hat man angefangen, diese Pastellstifte in Holz zu fassen. Das war der erste Innovationsschritt hin zu einem Farbstift. Zuvor hatten wir Rötel in irgendwelchen Haltern, zum Beispiel Klemmhalter, metallene Klemmhalter, wo die Rötelstücke unmittelbar eingeklemmt waren. Und so haben bereits die Römer geschrieben, so hat man in der Renaissance begonnen, Rötelmalerei zu machen. Dann hatte man in Nürnberg im 18. Jahrhundert den holzgefassten Stift und damit sind die Holzstifte billiger geworden, weil die Handwerker die in mehreren Arbeitsschritten seriell herstellen konnten, noch nicht industriell, sondern handwerklich, aber in großen Mengen. Und zum Beispiel für das Bürgertum, für bürgerliche Erziehung, für den bürgerlichen Zeichenunterricht einsetzbar gewesen.
Auch dass Farbstifte nun, wenn sie stumpf geworden waren, angespitzt und damit viel länger genutzt werden konnten, galt als Innovation. Als Firmengründer Johann Sebastian Städler seine bahnbrechende Idee der in Holz gefassten Buntstifte mit leuchtenden und gut auf dem Papier haftenden Farben auf den Markt brachte, verbreitete sie sich in Windeseile bis nach Amerika und in den Orient. Um 1850 produzierte das Unternehmen bereits 48 Farben. Im frühen 20. Jahrhundert kam es zu Niederlassungen in London, Osaka und New York.
Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte wurden die Farben und wurde die Kunst immer stärker attraktiv für die Mitte der Gesellschaft, für die Masse, bis heute.
Ja, warum es jetzt zum Erwachsenenmalen kam, kann aus meiner Sicht auch insgesamt mit der Bewegung einer Demokratisierung von Kunst zu tun haben. Wir haben im 19. Jahrhundert das Künstlerdasein als was bürgerlich, als was Elitäres. Spätestens in den 1960er Jahren ist in der Bundesrepublik auch von künstlerisch-theoretischer Seite eine eindeutige Bewegung der Demokratisierung von Kunst zu sehen. Und es hat sich aus meiner Sicht eben auch auf das Material der Farbstifte und der Buntstifte bewegt. Buntstifte werden dann, weil es eben demokratisch ist, weil eben heutzutage jeder ein Künstler sein kann oder sich kreativ betätigen kann, ohne eine hohe bürgerlich-elitäre Hürde zu haben, ne, kann auch ein relativ barrierefreies Material wie der Buntstift, der ja jederzeit vorhanden ist, anders als Ölfarbe oder sowas, ne, kann es dazu kommen, dass eben das Buntstiftmalen als demokratische, künstlerische Bewegung sich jetzt durchgesetzt hat.
Warum Erwachsenenmalerei und ein Phänomen wie das meditative Ausmalen gerade jetzt so beliebt geworden sind, erklärt sich Britta Olsen, Leiterin der Kommunikation und Markenführung bei Städtler, nicht zuletzt mit der Nervosität des Zeitgeists, den Anforderungen und Überforderungen, die diese Zeit an jede und jeden hat.
Wir stellen fest und sind der Überzeugung, dass das Malen ein wunderbarer analoger Ausgleich in dieser digitalisierten Welt ist. Und dass es ein Ausgleich ist, wo ich zu mir komme, wo ich mich mit mir beschäftige, wo ich eben auch schon zum Teil therapeutische Zwecke habe, weil ich dieser Schnelllebigkeit der Digitalisierung entfliehen kann und ganz analog selber kreativ sein darf. Und das ist ein Trend, der nach wie vor anhält. Nicht mehr in diesem großen Hype wie beim Erwachsenenmalen vor ein paar Jahren. Aber wir stellen fest, dass das Thema Malen, Kreativität eine sehr breite Masse anspricht.
Allein warum entstehen Trends gerade in einem bestimmten Augenblick? Sandra Supper ist Leiterin der Kommunikationsabteilung beim ältesten Nürnberger Farbhersteller Farbe Castell. Ein Familienunternehmen, dessen Produkte schon Künstler wie Vincent van Gogh und Oskar Kokoschka sowie Karikaturisten wie Wilhelm Busch oder Modemacher wie Karl Lagerfeld überschwänglich lobten. Faber Castell, ein Markenname, der steht für Qualität und Eleganz und international erfolgreich bereits in neunter Generation, seit 1761. Sandra Supper berichtet von einer ganz aktuellen Entwicklung, die alle überrascht hat.
Also wir hatten ja den sogenannten Malbuchtrend, der etwa in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgte, der sicherlich sehr überraschend war für uns alle, für die ganze Branche. Das flachte dann etwas ab und was wir eben beobachtet haben, tatsächlich in der Corona-Krise ist, dass die Menschen offensichtlich ein starkes Bedürfnis hatten, sich wieder kreativ zu betätigen, unsere Malvorlagen runtergeladen haben, unsere Video- und Zeichenanleitungen sich heruntergeladen haben. Und wir vermuten, es sind zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass die Familien natürlich nach kreativen Betätigungsfeldern gesucht haben in Zeiten des Lockdowns. Zum anderen aber auch ist ja erwiesen, dass Zeichnen und Malen therapeutische Wirkung hat. Es ist stresslindernd, es ist angstlösend. Und all das sind sicherlich Gründe, warum wir hier teilweise bis zu 300% mehr Downloads hatten als in der Vor-Corona-Zeit.
Farbe in der Kunst zwischen Kreativität und demokratischer Teilhabe, zwischen Meditation, Therapie und Technologie, zwischen hoher Professionalität und Freizeitbeschäftigung. Farbe in der Kunst, ein Eintauchen in eine Welt, die zweifellos fantasievoller und schöner ist als die oft schnöde, blasse, sogar mitunter bedrohliche und beängstigende Wirklichkeit, die unseren Alltag bestimmt.
Farbe und das Färben haben eine interessante Verwandtschaft, den Körper. Die Wörter Farbe, Form und Körper gehen nämlich auf die uralte Wortwurzel quir zurück, die so viel bedeutet wie Gestalt. Die heutige Bedeutung des Wortes Farbe kommt erst später über Zusammensetzungen. Rosenfarbe hat also zunächst rosengestaltig geheißen. Die Farbe ist nichts anderes als die optische Oberfläche der Dinge der Welt, die Form. Und wie gesagt, weil wir Menschen Teil dieser Welt sind, brauchen wir Farben. Und daher kommt vielleicht auch die Vorstellung, mit ihrer Hilfe auch ganz eintauchen zu können in die Buntheit der Welt. Die farbige Bemalung des eigenen Körpers ist deswegen vermutlich so alt wie die Menschheit, auf und unter der Haut. Das ist nicht nur eine Angelegenheit von fremden Völkern oder Seeleuten. Auch in Bayern gibt es da eine lange Geschichte.
Äußerlich kann man die tristgraue Stadthalle von Moosburg an der Isar, 40 Minuten hinter München, übersehen. Drinnen explodieren an diesem Samstagvormittag Farben und Formen. Die Stände der Tätowierkünstlerinnen und Künstler gehen nahtlos ineinander über. Auf Wänden und Tischen buhlen Zeichnungen und Skizzen. Herzen, Anker, Totenköpfe, FC Bayern, mir san mir Logos. Such mich aus, lass mich stechen, trag mich auf der Haut. Logisch, für immer.
Das ist so lila-blau und steht so eine Blume da. Dann gibt es noch so grün-blau-gelbos, die gefallen mir auch.
Meine 8-jährige Tochter Walli blättert einen Ordner mit Ideen durch.
Und jetzt wird es eigentlich wieder schwarz und wieder so totenköpfig. Das ist dann wieder nicht so mein.
Das Studio von Tätowiererin Pedi mit den roten Locken und der geschwungenen 50er-Jahre-Brille ist in der Nähe von Ulm. Herzblut-Tattoo heißt es. Märchenhafte Motive entwirft Pedi besonders gern. Oft wünschen ihre Kunden aber eine
Bavaria-Flagge und dann eben den Schriftzug vom Fußballclub. Fußball ist ein ganz großes Thema.
Es ist voll und eng zwischen den Ständen. Mein 2-jähriger Quirin hat was für sich entdeckt.
Was ist das?
Eine Mickey. Genau, das ist super.
Die Mickey-Maus mit großen schwarzen Ohren, kugeliger Nase und roter Pumphose auf dem Unterarm von Besucherin Antonia. Antonia ist aus Niederbayern. Ihr Mickey ein Oberbayer.
Das war Messe in Ingolstadt. Wir haben eingegangen, bloß zum Schauen. Ja, wir dann entschieden und hops und lieb's.
Antonia aus Mainburg mit dem Mickey-Tattoo aus Ingolstadt ist mit einer Freundin zum Messewochenende nach Moosburg gefahren. Zur gegenseitigen Unterstützung. Falls heute wieder.
Das ist bei mir so Bauchgefühlsache. Also wenn ich jetzt sage, boah, der Tätowierer war mir sympathisch, dann lass ich mich nochmal tätowieren.
Wie Antonia denken, so wie es ausschaut, viele. An den Ständen surren die Nadeln. Auf Schultern, Schenkel, Rippenbögen, Handgelenke wird gestochen. Da spontan, dort lang überlegt. Und manches ergibt vielleicht halt später tieferen Sinn.
Erst habe ich es mir tätowieren lassen und man denkt, ja, weil es schön ist, weil es mir gefällt. Und nach ist mir dann so aufgefallen, warum ich mir das eigentlich stechen lassen wollte. Und das doch für mich für was steht. Wie zum Beispiel ein Mickey Mouse, egal in was für einer schlechten Situation du bist, einfach ein bisschen ein Lächeln aufsetzen und dann geht's weiter.
Das erinnert mich an die Geschichten zu meinen eigenen Tätowierungen. Also nicht das erstmal machen und dann mei, singen wir schon, was es meinen könnte, sondern dass es was meint. Für mich, als wäre man durch das, was man als Motiv auf der Haut trägt, mehr dort, wo man innen drin bei sich daheim ist oder wieder daheim sein will. Aber gerade bleibt keine Zeit für Philosophie. Meine 6-Jährige, die Maxi, klettert auf was, was aussieht wie ein Barhocker mit länglicher Sitzfläche und gefährlich schwankt.
Weißt du, was das eigentlich ist?
Was?
Eine Armlehne. Du hast den Arm so drauf und dann kann ich da tätowieren.
Ah,
aber du findest das auch stuhlwitzig, ja?
Außerdem gefällt ihr der Tobi mit der runden Brille und dem blonden Kinnbart. Und das, was er in seinem Laden Trumpfstich in Moosburg macht.
Vom Wolperdinger bis erst vor ein paar Tagen habe ich so eine aufgeplatzte Haut am Arm gemacht, wo das Bayernwappen dahinter war. Auch gleich in Farbe, also so richtig straight, zu sagen, hey, pass auf, ich bin ein Bayern.
Wusstest du, dass ich mal Künstlerin werden wollte, also will?
Da haben sich zwei gefunden. Maxi und Tobi tauschen Lebensgeschichten aus.
Meine Mutter hat sich selbst tätowieren. Also ich nicht alleine gemacht, aber sie hat sich auch tätowieren gelassen.
Deine Mama? Und die hat sich tätowieren lassen? Am Rücken?
Nein.
Nein.
Ja, und an den Schultern.
Und sonst noch sehr viel weiter unten, berichtet meine Tochter. Notiz an mich selber, nimm nie wieder diese quadratratschigen Kinder mit auf eine Tätowiermesse. Auch nicht, wenn du es ihnen versprochen hast, weil du sie vor ein paar Wochen daheim gelassen hast. Die Sauerkirschen im Nacken waren nämlich aus der Form gegangen, an den Rändern verblasst. Dunkelrot samtig sollten sie wieder strahlen. Wir heißen Weichselbaumer. Deshalb Sauerkirschen. Also zum Teil deshalb. Egal, jedenfalls nachgestochen hat die beiden roten Kugeln an den dunklen Stängeln, die ein bisschen aussehen wie ein verliebtes Pärchen. Wurscht. Aufgemöbelt hat die Kirschen eine Tätowiererin in München-Schwabing mit türkisen Haaren und etlichen Comicmotiven auf der Haut. Meine 3 Kinder sind lange granatengrantig, weil sie nicht mit durften. Kein Wunder, spannendes Thema, sagt Richard Jakob. Er leitet das Bauernhofmuseum in Schöngeising bei Fürstenfeldbruck in Oberbayern. Die Sonderausstellung Unter die Haut hat weit mehr Besucherinnen und Besucher angelockt als erwartet. Über eine Holztreppe geht es nach oben in den Dachboden des Haupthauses. Hohe Schautafeln mit Zeichnungen, Fotos und Erklärtexten erzählen Bayerns Tätowiergeschichte. Die beginnt mit dem Ötzi. Der ist zwar nicht direkt bayerisch, stammt aber bestimmt aus dem Alpenland. Vielleicht sogar dem Alpenvorland, aber ist quasi der Ur-Tätowierte.
Beim Ötzi sind es ja eher medizinisch begründete Tätowierungen. Die trägt er ja da, wo er Probleme hatte, Lendenwirbel, Gelenke. Und das sind ja keine Bilder, die er sich gestochen hat, sondern es sind halt Hauteinritzungen, von denen man glaubte, dass sie eben medizinisch heilend wirken würden.
Von überlieferten mittelalterlichen Tätowierungen und christlichen Symbolen, die hiesige Kreuzfahrer auf Armen, Beinen, Oberkörpern aus Jerusalem mitbringen, geht es in der Ausstellung exotisch weiter. 1817 schickt König Maximilian I. Joseph bayerische Ethnologen nach Brasilien. Es ist die Zeit der Expeditionen. Das Interesse an anderen Völkern ist groß. Die Forscher nehmen 2 tätowierte Kinder mit an Bord. Die werden daheim in Bayern umgetauft auf Johannes und Isabella und als Kuriositäten herumgereicht. So ergeht es vielen Menschen, die von europäischen Entdeckungsreisenden eher weniger freiwillig mitgebracht werden, ob aus Mittel- und Südamerika, Afrika oder Asien. Ihre Tätowierungen werden wissenschaftlich dokumentiert, von Jahrmarktspublikum bestaunt und sie werden nachgemacht. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts boomt die heimische Szene. Bald sind 20% der Bevölkerung tätowiert. Zum Beispiel?
Das ist jetzt der Matthias Kneisel, weithin bekannter Räuber, der 1902 hingerichtet wurde, nachdem er einen Polizisten erschossen hatte. Heute würde man wahrscheinlich sagen Totschlag und nicht Mord. Ein Art Volksheld gewesen, weil er ja die Obrigkeit genarrt hat im Dachauer und Brugger Land.
Neben dem Kneißl'schen Foto zeigt die Schautafel einen Steckbrief mit dem Hinweis auf eine Tätowierung am linken Unterarm, einen Armbrustschützen und die Jahreszahl 1892. Der Armbrustschütze hat möglicherweise was zu tun mit Wilderei, überlegt Kurator Jakob. Überhaupt ist die Armbrust damals in. 1887 wird der Armbrustschützenverein Winzerer Fähndl gegründet, heute noch prominent vertreten auf dem Oktoberfest. Überliefert ist nicht, warum Bayerns Robin Hood sich für dieses Motiv entschieden hat. Aber es deutet sich an, Bayern tätowiert womöglich anders. Oder was anderes als andere. Schon damals. Denn eigentlich trifft man Tätowierwillige Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts an der Waterkant. In Hafenkneipen lassen sich heimatlose Matrosen Anker auf den Bizeps setzen. Im Hamburger Nieselregen entstehen Palmen samt Karibiksonne auf Seemannswaden. Das sehnsuchtsvolle Bild leicht bekleideter Mädchen kommt auf die robuste Seebärenbrust. Eine weitere Adresse für Tätowierungen sind Gefängnisse. Sicherheitsverwahrte Schurken ritzen sich selber oder gegenseitig wahlweise die Liebe des Lebens in den Oberarm oder Messer, Knarren, Kettensägen. Räuber Kneißl aber wählt Armbrustschützen. Für Eva Sandl ist das keine große Überraschung. In ihrem Studio im oberbayerischen Rosenheim geht Heimat unter die Haut.
Der bayerische Renner hier in Rosenheim sind Berge und Bergsilhouetten. Und die Hausberg, die Kampenwand, der Wendelstein, aber auch Edelweiß, Hopfendolden, Amassbier oder Resche Brezen wird gern genommen.
Auf ihrer Homepage zeigt sich die junge Frau mit der blonden Lockenmähne in dunklem Dirndl. An Armen und Beinen leuchten dicke Dornenranken mit satten Blüten. Eine Nonne, Engelsflügel fließen ineinander. Klickt man auf die Projekte, die sie am liebsten bei den Kundinnen und Kunden umsetzen möchte, sind da Porträts vom Kini natürlich. Kommissar Eberhofer, Gustl Beierhammer oder Helmut Fischer. Mit Bilderrahmen drumrum und Spruchbändern wie »A bissl was« geht immer. Und?
Ich würde wahnsinnig gerne mal einen Friedel Fiesel verewigen. Wolpertinger würde ich gerne ein paar mehr machen und dann Monaco in alle möglichen Varianten.
Besonders oft wählt die Rosenheimer Klientel den Pumuckl, mit und ohne Meistereder. Oder den Engel Aloysius, mit und ohne Harfe, Hauptsache grantig auf der Wolke.
Das sind einfach bayerische Kindheitserinnerungen, bayerisches Kulturgut. Das sind Figuren, die Herz und Heimat verkörpern, was das die Leute halt zum Schmunzeln bringt und an eine schöne Zeit erinnert. Und das zeigt man halt auch gerne auf der Haut.
Daheimgefühl von innen nach außen gekehrt, quasi.
Freilich, also die Raute ist einfach Heimat pur, da die Song.
Und deshalb soll sie bei vielen aufs Handgelenk, an den Knöchel, in den Nacken. Bleibt die Frage, ist das Kulturgut bayerische Tätowierung jetzt nur deshalb bayerisch, weil das Motiv was mit Bayern zu tun hat? Oder hat Bayern schon eh immer was mit Tätowieren zu tun? Ganz generell, Raute auf dem Oberarm, Kini auf der Glatze und Pumuckl am Nabel, hin oder her. Beim Münchner Institut für Volkskunde der Bayerischen Akademie der Wissenschaften haben sie dazu ein bisschen was im Archiv, meint Bibliotheksleiterin Gabriele Wolf. Das bisschen muss man aber suchen. Die Regale in den engen Räumen ragen bis an die Decke. Irgendwann sitze ich mitten im Bücherberg. Es riecht nach altem Papier, das man nur ganz vorsichtig umblättern will. Bibliotheksleiterin Wolf schiebt die Rollleiter am Regal weiter. Zwischen all den frühen volkskundlichen Untersuchungen zu Tätowierungstechniken in fernen Ländern entdecke ich einen Herrn Herz, der 1899 die Grundvoraussetzungen herausgefunden haben will, warum sich wer in Europa für ein ewiges Motiv auf der Haut entscheidet.
Meist finden wir Tätowierungen bei Personen, denen es an geistiger Zerstreuung mangelt, und bei solchen, welche zeitweise zur Untätigkeit gezwungen sind. Hieraus kann man sich das häufige Vorkommen der Tätowierungen bei Soldaten und Seeleuten erklären.
Demnach war vielleicht auch vielen Herrschenden furchtbar fad. Im nächsten Buch jedenfalls stehen als tätowiert Bernadotte, König von Schweden, Prinzessin Waldemar von Dänemark, Prinz Heinrich von Preußen,
Kronprinz Rudolf von Österreich. Erzherzog Franz Ferdinand hatte ein Schlangenmotiv auf der Brust. Und endlich eine bayerische Hausnummer, die Tante von Franz Ferdinand und Mama von Rudolf, die spätere österreichische Kaiserin Sissi, geboren in Possenhofen am Starnberger See. Im Alter von 51 Jahren, auf einer ihrer vielen Reisen, geht Sissi auf Korfu in eine Hafenkneipe. In einem schmutzigen Nebenzimmer lässt sie sich einen blauen Anker auf das linke Schulterblatt stechen.
Sehr originell,
sagt der Kaiser dazu, und
gar nicht so entsetzlich.
Aber wahrscheinlich ist ihr das Urteil seiner Majestät des Gatten auch sehr egal. Nach stundenlangem Wühlen durch Bücher und Bände und Folianten in der Bibliothek am Münchner Institut für Volkskunde stoße ich auf einen Höhepunkt in der Geschichte der Tätowierung in Bayern.
Miss Carey, tätowierte Schönheit.
La Bella Angora, die kunstvollst tätowierte Dame der Erde.
Miss Creola, Miss Alvanda, unstreitig die Besten.
Die Besten ihres Genres.
Feuerwerkende Varietés, gaukelnde Jahrmärkte, nervenaufreibende Kuriositätenkabinette. Von den USA aus erobern solche Showformate Mitte des 19. Jahrhunderts Europa. Die erste der ganz großen unter den ganzkörpertätowierten Amerikanerinnen, die bei uns in Bayern die Zuschauerränge füllt, ist Irene Woodward, La Belle Irene. 1890 ist sie auf Deutschlandtour. Erst das Berliner Panoptikum, dann München. Flugblätter und Postkarten werben für die Frau mit den dunklen Locken im eng taillierten kurzen Kleid. Arme, Beine und Dekolleté, zumindest was man davon sieht, sind übersät mit blauen und roten Motiven.
Tatsächlicher Name: Ida Levina Lisk, geboren 1857, Einwandererkind, Vater Schuhmacher. Sein Verdienst beträgt etwa 5 bis 10 Dollar die Woche. Als 20-Jährige heiratet sie George Woodward, der ihr Manager wird und wohl für die Körperbilder sorgt. Ihr Verdienst auf der Bühne 150 bis 200 Dollar die Woche.
Beim Auftritt in der bayerischen Metropole klingt die Lebensgeschichte exotischer, gefährlicher, außerdem erheblich jünger.
Geboren 1870 in Texas, führte Irene ein abenteuerliches Leben in den Urwäldern. Schon als Kind tätowierte sie ihr Vater mit blauen und roten Mustern, um sie vor den Angriffen der Indianer zu schützen.
Totaler Schmarrn. Die einheimischen Stämme in den USA waren oft selbst tätowiert. Wer hätte da also Angst haben sollen? Plus, wären die Motive als Kind gestochen worden, hätten sie im Laufe des Wachstums die Form verloren. So aber prangen perfekte Schmetterlinge, Blumen, Sonnen, Adler, Klapperschlangen, Augen in leuchtend Blau und Rot auf all den Körperstellen, die damals die Münchner Polizei eben gerade noch so auf der Bühne als offen zu zeigen durchgehen lässt. 400 Einzelmotive sind es insgesamt. Professor Dr. Johann Ranke von der Anthropologischen Gesellschaft München zählt nach. Er führt La Belle Irene seinen Forschungskollegen im Hörsaal der Uni vor und schreibt:
Die in blauer und roter Farbe ausgeführten Zeichen sind künstlerisch vollendet. Die Haut des hübschen Fräuleins glänzt und fühlt sich wie Samt an. Die Nacktheit erscheint aufgehoben.
Das wohlwollende Interesse der Wissenschaft ist die ideale Werbung. Vorherige Studien zu Tätowierungen bei Soldaten, Seeleuten und besonders bei Prostituierten sind behaftet mit Sittenverfall, moralischer Verderbtheit, Alkohol und Drogensucht. Die Jahrmarktschönen kommen bei den geneigten Forschenden weit besser weg. Manchem Besucher hilft das vielleicht auch als Legitimation daheim bei der nudelholzgefährlichen Ehefrau. In den folgenden Jahren jedenfalls läuft das Geschäft für tätowierte Damen. Sex sells. Immer schon auf dem Oktoberfest. Irgendwann geht es jedoch nicht mehr um Schönheit im Auge des Betrachters. Die Sittenwächter setzen sich durch, respektive können sich durchsetzen, denn der Nationalsozialismus greift um sich. Tätowiertsein gilt nun als entartet und als Verstoß gegen das gesunde Volksempfinden. Wenn die Nazis tätowieren, dann allenfalls KZ-Nummern. Bis in die 1980er, 90er Jahre dauert es, bis die Tätowierszene in Bayern und auf der ganzen Welt wieder so großen Zulauf hat wie in Jahrhunderten davor, erklärt der Kulturanthropologe an der Freien Uni Berlin, Severin Penger. und warum sie plötzlich interessant wird, auch für ganz untypische Schichten, die eher konservative Mitte zum Beispiel.
Da gibt es zum Beispiel auch Argumente, dass quasi die Mehrheit der Gesellschaft auf einmal sich als Jugendkultur selbst sah und damit quasi auch Praktiken der Jugend übernommen hat, die vorher quasi eher randständig waren, wie Piercen und Tätowieren, und dann quasi irgendwie Eingang gefunden haben in diesen neuen Imperativ, sodass man quasi individuell seinen Körper formen soll und muss.
Totale Selbstoptimierung also, innen und außen. Damit kommt in den 1980er, 90er Jahren die Tätowierung in der Mittelschicht an. Zum ersten Mal. In allen Phasen vorher begeistern sich vor allem Menschen aus der Unter- und Oberschicht dafür und werden kritisiert, sanktioniert, ausgebremst. Wer eine Tätowierung trägt, befinden das bodenständige Bürgertum und weite Teile der Wissenschaft, ist Verbrecherin, taugenichts, moralisch verloren. Allesamt.
Das widerspricht eigentlich auch nicht der damaligen Sicht auf dieses Asoziale oder das sozial Andere, weil häufig so aus dieser bürgerlichen Sicht quasi auch der Adel irgendwie als pervers oder eben nicht nützlich galt. Also es hat sehr viel mit diesem modernen Nützlichkeitsdenken und ökonomischen Argumenten zu tun.
Die noch modernere Vorstellung von Nützlichkeit heißt dann, wie gesagt, irgendwann Selbstoptimierung. Dazu kann heute auch Kunst auf der Haut gehören. Kann, weil jetzt diskutiert man gar nicht mehr so oft darüber, wie wohl ganz früher, darf jemand überhaupt tätowiert sein, sondern ist das Kunst? Weil weg kann es von der Haut schwer, wenn es schon mal da ist. Dass Tätowierungen auf der Haut mitunter länger halten als ein Leben lang, zeigt Kurator Jakob in der Ausstellung im Schöngeisinger Bauernhofmuseum.
Das älteste erhaltene Hautstück Bayerns mit einem Tattoo Ludwigs II. Es handelt sich hier um ein Stück von der Brust eines Gebirgsjägers, der sich das Tattoo in Hamburg hat stechen lassen. Ludwig II. Bayerns Edelweiß ist die Umschrift. Das ist circa 1890.
Es ist ein bisschen gruselig, obwohl man es nur auf einem Video sieht. Das weißlich-ovale Hautstück dümpelt in einem Glas, als Präparat eingelegt in Flüssigkeit, wie etliche unmittelbar nach dem Tod des Märchenkönigs. Viele Menschen fahren für ihren Ludwig II. Auf der Haut, wie der Gebirgsjäger im Glas, sogar extra nach Hamburg, wo es die bekanntesten Tätowierläden gibt. Bis heute ist der Kini eines der beliebtesten Motive. Das zeigen großformatige Fotos im Jexhof.
Also hier haben wir mal Vater und Sohn. Die haben jeweils den Ludwig II. Auf ihrer rechten Wade tätowiert.
Erzählt Elisabeth Lang. Sie hat die Fotos gemacht für die Ausstellung im Jexhof und die Geschichten der Menschen dahinter erfragt.
Der Fritz wollte dann eigentlich auf die linke Wade noch den Franz Josef Strauß tätowiert haben, weil er der Meinung ist, dass keiner Bayern so vorangebracht hat wie König Ludwig II. Und Franz Josef Strauß. Aber Sie sehen ja, seine zweite Wade ist inzwischen anderweitig besetzt. Da steht nämlich jetzt Elil und das bedeutet aber einmal Löwe, immer Löwe. Und das Motiv hat er sich tätowieren lassen, nachdem die Löwen 2017 in die Regionalliga abgestiegen sind.
Strauß kommt vielleicht auf eine noch freie Schulter. Neben Ludwigs gibt es Sissis, Rauten, die Bavaria, das Münchner Kindl, das Augsburger Rathaus, den Ulmer Spatz.
Wir haben eigentlich niemanden, der sich nicht wirklich grundtief mit seinen Motiven identifiziert.
Fazit also, ob Leberkassemmel, Raute oder Kini, Edelweiß oder Pumuckl. Wo das Herz weiß-blau schlägt, sieht man das mitunter auf dem Körper. Heimat, Zugehörigkeit, Wurzeln, Verbundenheit, Bayern. Für Studioinhaber Tobi auf der Moosburger Messe hört bayerisch Tätowieren aber nicht beim Motiv auf, bei Zeichenkunst und Geschick an der Maschine. Tätowieren geht oft weit tiefer unter die Haut, weil
meistens family-technisch irgendwas. Also Mama, Papa, Opa, Oma, Schwester, irgendwas, was oftmals für einen Tätowierer gar nicht so geil ist, weil du halt Geschichten hörst, die dich selber dann schon ein bisschen beschäftigen. Ja. Dann geht einem das schon nah. Und dann steht man auch unter Druck, noch mehr. Weil du weißt, du machst jetzt was, das ist hier verdammt wichtig.
Für Tobi greift dann das grundbayerische Prinzip, Memren kämmernd leidsam.
Klar, wenn du bei mir sitzt und du merkst, hey, mit dem Tobi, das geht, mit dem kann man reden und da kommt auch Feedback zurück, dann erzählt man halt einfach auch. Und das ist ja auch schön, also ich mag das.
Tragische Geschichten, lustige Begebenheiten, blödsinnige Ideen. Mit dem Reden jemand leidsam. Beispiel, mein Vater mag meine Tätowierungen erst gar nicht. Was hat er sich Mühe gegeben, diese Tochter auf die Welt zu bringen? Und dann kommt die von Jobs in den Slums in Afrika, Südamerika und Indien mit Geckos und Flamingos zurück. Beim letzten Motiv schwenkt er um, glaube ich, die dunkelrot-samtigen Kirschen im Nacken, die für unseren Familiennamen Weichselbaumer stehen. Eigentlich noch für was anderes, was wir zusammen ausgehalten haben als Familie. Jedenfalls grantelt er nicht rum und kommt mit auf die Tätowierermesse. Die Kinder, Walli, Maxi und Quirin, finden, der Opa sollte dringend endlich auch ein Tattoo haben.
Nein, nein. Ich lasse mich nicht verschandeln. Nein.
Weil vielleicht hat er einfach sein Motiv noch nicht gefunden. Ein Berg könnte es sein. Kampenwand, Breitenberghaus, Wendelsteinkirchall. Jedenfalls waren seine Passwörter früher im Büro immer Bergnamen. Am Ende ist es vielleicht auch wurscht. Zeigt man es mit einer Tätowierung auf der Haut oder verheimlicht man es als Passwort? Hauptsache Bayern im Herzen und unter der Haut.
Wie die Farbe hat auch das Wort bunt eine eigentümliche Geschichte. Noch im hohen Mittelalter kannte man es überhaupt nicht. Wenn man ausdrücken wollte, dass etwas vielfarbig ist, dann sagte man, es ist Fee. Fee kennen Kirschner noch heute als schwarz-weißen Pelz. Im Spätmittelalter dann kam in den Klöstern das neue Wort bunt auf. Es stammt nämlich vom lateinischen Wort punctare ab, das so viel bedeutet wie stechen, sticken. Und Stickereien können sehr bunt sein. Aber ähnlich wie bei Fee war mit bunt zunächst nur schwarz-weiße Stickerei gemeint. Noch heute reden wir ja von schwarz-bunten Kühen, die eigentlich bloß schwarz-weiß sind. In Ableitung vom schwarz-weißen Schachspiel sagt man zu so einer Zeichnung auch gescheckt. Solche Schecken oder Bunte gibt es auch unter den Pferden. Auch wenn man sie in der internationalen Fachsprache heute als magic painted, also magisch bemalt, bezeichnet. Egal, ich hoffe, Ihnen hat das bunte Farbenspiel in der heutigen Zeit für Bayern gefallen. Beide Features können Sie unter dem Stichwort Zeit für Bayern in der ARD-Audiothek nachhören. Von Barbara Bogen war das Farbe bekennen Feature über die Buntheit in der Kunst. Sprecher waren die Autorin selbst, Thomas Strauß und Wolfgang Feldkamp. Ton und Technik Brigitte Xenger. In dem Feature Bayern im Herzen und unter der Haut von Susi Weichselbaumer hat ebenfalls die Autorin selbst gesprochen. Für Ton und Technik sorgte Susanne Harasim. Und moderiert hat der Gerald Huber, der Ihnen ein buntes Herbstwochenende wünscht. Musik.